Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Ernährung, Training und Performance. Folge 2. Die wichtigsten Tipps für den Umstieg auf eine LCHF-Ernährung. In dieser Folge erfährst du Kopfschmerz und Müdigkeit beim Umstieg auf eine LCHF-Ernährung und was du dagegen tun kannst, die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest, 5 wichtige Grundregeln für die Ernährungsumstellung und das Suchtpotenzial von Getreide und Käse.
Hallo Julia.
Hallo Pavel.
Hallo lieber Zuschauer. Wie geht's dir heute? Wie geht's dir, Julia?
Ja, mir geht's wie immer gut.
Ja, mir genauso. Es wird Frühling, merke ich, und so. Das freut mich total.
Genau.
Und ich bin jetzt auch schon in kurzer Hose hier, sitze ich hier, weil es mein warmer Tag war heute.
Ja, genau. Also, morgen wird es relativ recht warm bei uns, glaube ich, 16 Grad oder irgend sowas, wahnsinnig.
Ja, das klingt doch gut, ja. Also an alle Wiener, freut euch auf den Tag.
Genau.
Der wird schon vorbei sein, wenn ihr diesen Podcast seht, aber was soll's.
Ja. Und genauso freue ich mich nämlich schon, weil die Gartensaison beginnt natürlich. Ja. Und ich schon, mein Ziel ist, alles in meinem Garten muss einen Sinn haben. Es muss essbar sein oder sonst irgendwie
verwertbar.
Zusatzdiener.
Ja.
Und einem Auge. Ja. Mein Auge erfreuen. Na, aber das ist so ein Ziel von mir. Ich möchte mal, dass vieles halt der Großteil irgendwie essbar ist oder eben ja. Kräuter. Pflanzt sich schon und dann wachsen schon die Samen. Und das ist irrsinnig schön, dazu zu schauen und sehr befriedigend.
Ja, glaube ich. Das finde ich toll, back to the roots, im wahrsten Sinne des Wortes zu den Wurzeln. Ne?
Stimmt,
ja. Ja, genau. Ja, was hat uns so die letzte Zeit bewegt? Fange ich einfach mal an. Ne? Das passt nämlich ganz gut zu dem heutigen Podcast-Thema. Das heutige Podcast-Thema ist nämlich die häufigsten Fehler, wenn man mit einer Low-Carb-High-Fat-Ernährung beginnt. Und passend dazu habe ich vor kurzem von LCHF Deutschland das schöne LCHF-Magazin bekommen. Einmal die Ausführung 03/2014 und zum anderen die Ausführung 04/2014. Und natürlich habe ich mal durchgeblättert und auf einmal schaue ich und sehe, da kommt mir doch jemand so bekannt vor. Kennst du die Person vielleicht irgendwoher?
Entfernt. Bekannt.
Ja, und genau, das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Jetzt bist du hier mit einem Artikel im Magazin vertreten. Leaky Gut-Syndrom, so hilft LCHF bei entzündlichen Darmerkrankungen. Ja, wie kommst du denn überhaupt zu dem Kontakt zu LCHF Deutschland und zu dem Artikel?
Ja, es ist, hat sich ganz lustig ergeben. Mehr da über ein paar Ecken sozusagen, weil ich war ja 3 Jahre in Schweden oder ich habe 3 Jahre in Schweden gelebt und auch das LCHF dann schon kennengelernt.
Ja.
Und dann hat mich vor einem halben Jahr ungefähr ein älterer Herr aus Gmunden kontaktiert.
Herr Robert?
Oder? Herr Robert, genau. Da wird er jetzt ärger, wenn ich sage älterer Herr. War. Ein jung gebliebener und sehr aktiver, sehr netter Mensch. Der hat eine schwedische Frau, lebt seit 7 Jahren LCHF, hat alle seine Gesundheitsmarker wahnsinnig verbessert und hat mich dann kontaktiert, weil er einerseits meine Geschichte, meine Verbindung zu Schweden auf der Website gesehen hat und auch was ich so schreibe. Ja. Und daraus hat sich jetzt eine sehr nette Freundschaft, möchte ich fast sagen, entwickelt. Und der kennt wiederum die Iris und die Margret vom LCHF-Magazin sehr gut. Und die haben das ja auch aus Schweden kennengelernt und haben auch diese Affinität zu Schweden. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Die haben mich dann auch gefragt, ob ich für sie schreiben möchte. Und ich schreibe jetzt auch, also im Kommenden, das, was jetzt rauskommt in der nächsten Ausgabe, ist über historische Hintergründe von LCHF. Ganze geschichtlicher Hintergrund ein bisschen.
Ja, ja.
Und in der nächsten Ausgabe schreibe ich über Omega-3-Fettsäuren. mache ich zwei Artikel über Omega-3-Fettsäuren, einen und einen über Entzündung.
Okay, ja, super.
Ja. Cool. Also sehr nettes Magazin, kann ich nur empfehlen. Also jeden, den interessiert oder der kann sich das erwerben oder auch abonnieren. Kommt viermal im Jahr heraus.
Ja, ich mag die beiden Damen auch sehr gerne. Auch wirklich sehr nette Kontakte und ich denke, da werde ich in Zukunft auch ein bisschen mehr die Kontakte pflegen mit den beiden. Zum anderen den Robert, mit dem hatte ich auch schon sehr netten Kontakt letztes Jahr. Und nur für alle, die es vielleicht nicht wissen, der Robert hat das Buch Köstliche Revolution von Herrn Dr. Ehnfeld ins Deutsche übersetzt.
Genau, aus dem Schwedischen ins Deutsche.
Genau, das ist auch da hinten in meinem kleinen Mini-Bücherregal, das ich jetzt da aufgestellt habe, auch mit drin vorhanden. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen.
Wir werden es auch in die Shownotes tun, ja. Link dazu.
Auf jeden Fall. Ja gut, dann kommen wir mal zu dem heutigen Thema. Warum sprechen wir über Low Carb High Fat? Wir haben jetzt schon gehört, was du für einen Hintergrund hast, den schwedischen Hintergrund, auch den Bezug zu der Low Carb High Fat Szene. Bei mir ist es halt so, dass ich auch mit Low Carb High Fat begonnen habe, wie ich schon mal erzählt habe, und Low Carb High Fat innerhalb der Paleo-Welt jetzt betreibe. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, den Bezug zu LCHF, ist die Abkürzung, beizubehalten und auch die Kontakte jetzt dorthin zu pflegen.
Genau.
Auf meinem Weg oder zu meinem Beginn mit Low Carb High Fat habe ich viele Fehler gemacht, die ich mit dem notwendigen Wissen aus dem Podcast von heute beispielsweise hätte vermeiden können. Ja, genau.
Jetzt, ich auch.
Ja, du auch, siehst du. Und mein erster blutiger Fehler war, blutig, na, das passt jetzt nicht zusammen, aber mein erster Fehler war wirklich, dass ich nicht mit dem Carb-Kater gerechnet habe.
Und der Carb-Kater.
Ja, der sogenannte Carb-Kater.
Ja, was ist denn damit gemeint?
Ja, also im Prinzip geht es darum, dass man, wenn man die Kohlenhydrate runterschraubt, sprich beispielsweise solche Lebensmittel wie Brötchen, Brot, raffinierten Zucker, Pasta auf einmal von einem Tag auf den anderen nicht mehr isst, dann kommen natürlich viel weniger, im Prinzip viel weniger dieser Lebensmittel in den Körper und damit muss der Körper erstmal lernen, umzugehen. Und was dann erstmal passiert ist, dass man oder ich sowas wie Entzugserscheinungen hatte. Und ich habe zum einen natürlich ständig an dieses tolle Essen denken müssen und zum anderen habe ich mich aber auch total schlapp und K.O. gefühlt. Und habe wirklich gedacht, ich kippe gleich zusammen und wusste gar nicht so richtig, was mit mir los ist. Aber da ich ja wusste, dass ich gerade etwas umstelle in der Ernährung, habe ich einfach gesagt, ich mache so weiter. Und wenn es nach ein paar Tagen nicht besser wird, gehe ich halt zum Arzt. Aber glücklicherweise war das dann innerhalb der ersten 1 bis 2 Wochen dann überwunden. Ja. Und danach ging es mir wirklich hervorragend. Und das war wirklich heftiger, als mit dem Rauchen aufzuhören damals. Ich habe 10 Jahre lang geraucht. Und Nichtraucher zu werden, war nicht so schwierig, wie von den Kohlenhydraten wegzukommen. Und da gibt es ja auch mittlerweile eine Erklärung für. Ne? Du hast eine Studie rausgesucht.
Ja, es ist eben, weil du sagst, es ist also nicht nur wie ein Entzug, sondern es ist wirklich ein Entzug. Und es wissen, glaube ich, wenige, welchen echten Suchtfaktor Zucker und auch Getreide hat. Also da gibt es ja einerseits gibt es da einige Untersuchungen mit Ratten, wo sie die wählen haben lassen zwischen Heroin und Zucker. Und die waren vorher schon abhängig gemacht auf Heroin. Die haben sich aber für die Zuckerlösung entschieden und nicht für die Heroinlösung. Das ist sehr interessant. Ja. Aber dann gibt es jetzt eine ganz, ganz aktuelle aus eben 2015, die hat sich angeschaut. Es gibt sogenannte opioidartige Proteine. Mhm. Und die findet man einerseits im Gluten, also das Eiweiß, das im Getreide zum Beispiel drinnen ist, das Klebeeiweiß, aber auch in Casein. Das ist ein Eiweiß, das man in Milch vor allem findet. Ja. Und diese, wie gesagt, opioidartige Proteine haben eben Wirkung wie Opioide und können auch praktisch durch die Darmwand durch ins Blut, dann die Blut-Hirn-Schranke überwinden und dort an diesen Rezeptoren andocken und deswegen fällt es so wahnsinnig schwer, damit aufzuhören. Und muss sagen, eine der ersten Reaktionen, die ich von Kunden bekomme, denen ich dann sage, dass sie halt kein Brot essen dürfen oder nicht sollen, sage, na, auf mein Brot, das kann ich nicht.
Ja, das kenne ich auch. Also das wird auch immer gesagt, auf Brot und Nudeln geht gar nicht. Und was esse ich denn sonst noch so, wenn ich das nicht mehr essen kann?
Ja,
Dann habe ich ja
aber
gar nichts mehr zum Essen.
ja, also wenn das nicht die Reaktion eines Süchtigen ist, sage
Ja.
ich. Aber nein, es ist also wirklich
Ja, und ich finde,
einfach
das ist
nicht zu
ein
verstehen.
Sehr, sehr wichtiges Thema. Und jetzt, beispielsweise in meinem Buch ist es ganz weit vorne, in der Säule Basiswissen, da schreibe ich auch darüber. Und da
Ja.
versuche ich auch der Person, die das Buch liest, also dem Leser klarzumachen, hey, das ist wirklich ein Entzug, durch den du durch musst. Und wenn du den hinter dich gebracht hast, und wenn du auch weißt, dass du ihn hinter dich bringen musst, danach geht es dir wirklich gut und dann fällt dir das alles schon gar nicht mehr so
Genau.
schwer. Nur wenn man das nicht schafft, durch diesen Entzug durchzukommen, wird man sich niemals von diesen Lebensmitteln trennen können. Das wird nicht funktionieren auf Dauer.
Ja.
Deswegen funktionieren viele Diäten auch nicht gut und so, weil man sich nicht wirklich davon trennt, von den süchtig machenden
Genau. Deswegen ist
Nahrungsmitteln.
es manchmal schwierig, na, so
Ja.
einmal die Woche esse ich's doch.
Genau. Die Cheat Days, das ist das Problem dann, ja.
Ja, weil man einfach nie die Sucht wirklich überwindet.
Ja. Das wäre so, als würde ich einmal die Woche mal wieder eine Packung Zigaretten rauchen. Und das mache ich
Ja.
auch nicht mehr. Ich bin jetzt schon 12 Jahre lang Nichtraucher, nachdem ich 10 Jahre lang geraucht bin. Und mir käme nie wieder in den Sinn, jetzt einfach mal so aus Spaß mal zu cheaten und mal ein paar Zigaretten zu rauchen. Weil warum sollte ich das
Ein
tun?
bisschen koksen.
Bisschen koksen, genau. Ja. Also ein wirklich ganz wichtiges Thema. Und wenn man sich dessen bewusst ist, denke ich, dann kriegt man das auch viel einfacher in den Griff.
Ja, vor allem eben, es geht auch vorüber und was die Leute sich zuerst nicht vorstellen können, aber dann auch immer wieder das Feedback ist, ich vermisse es gar nicht mehr.
Ja, so
Also
ist
wenn man
es.
mal diese Phase
Ja.
vorbei hat, geht das auch
Ja.
weg. Ja,
Ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn ich an der Bäckerei vorbeigehe, stinkt mir das eher nur noch und riecht nicht mehr so gut wie früher. Derselbe Geruch kommt bei mir schon durch die Nase und im Hirn ganz anders an, als das früher
ja.
war. Früher hat er mir Appetit und hat hier oben richtig so angeregt, so die Rezeptoren da, ja, das ist was du brauchst. Und
Ja.
jetzt finde ich diesen Getreide-Bäckereigeruch eklig. Und dasselbe habe ich mit den Zigaretten hinter mir. Als Raucher fand ich den Zigarettenrauch, da kam in die Nase, und ich dachte, jetzt möchte ich gerne eine rauchen. Und jetzt zum Beispiel stört mich der Zigarettenrauch total.
Ja.
Also es sind genau dieselben Effekte.
Interessant.
Ja. Ja, und was mich noch überrascht hat, und dafür gibt es sogar einen Namen, Atkins-Flu oder Keto-Flu. Und Atkins kommt halt von der sogenannten Atkins-Diät, die ja im Prinzip viel auf Fleisch gesetzt hat und im Prinzip aber auch Low Carb war, ne? Oder wie? Und dieser Flu kommt vom Begriff eigentlich aus dem Englischen, so Grippe, ne? Oder
Genau.
genau,
Es ist so, die Flu ist die Grippe.
ja. Ja, genau.
Es
Und noch.
beschreibt deswegen, es heißt so, weil es grippeähnliche Symptome im Sinne von Kopfschmerzen, Müdigkeit,
Ja.
Gliederschmerzen, Niedergeschlagenheit, Schwäche, solche Dinge erfahrt man da.
Und genau das hatte ich. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich dann schon Richtung ketogene Ernährung gegangen bin. Deswegen steht ja auch Keto-Flu von ketogener
Ja.
Ernährung. Und diese Symptome hatte ich eigentlich täglich fast, dass ich mich genauso gefühlt habe und ich wusste nicht, woran es liegt. Bis ich
Ja.
dann das Buch von Finney gelesen habe. The Art, wie heißt in Science of Low Carbohydrate Performance, und da gibt es noch, und Living gibt es auch noch, gibt es zwei
Genau,
verschiedene
die Art
von.
and Science of Low Carbohydrate Living
Ja.
und
Und da stand drin, dass man auf nämlich Salz achten soll und
Genau.
Nieren etc. Also vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen, was mir widerfahren ist eigentlich.
Ja, das ist so, dass Insulin, was ja ausgeschüttet ist, ein Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn Zucker im Blut ist. Und das macht, dass der Zucker in die Zellen kommt. Und Insulin macht auch, dass mehr Salz in der Niere wieder reabsorbiert wird. Ja. Das Interessante ist, wenn man jetzt weniger Insulin im System hat, weil man einfach weniger Zucker zu sich nimmt, wird auch mehr Salz über die Niere
Ja.
ausgeschieden. Und nicht nur Salz, sondern auch andere
Ja.
Elektrolyte. Und das ist im Wesentlichen der Grund, warum man sich so fühlt. Und eigentlich gibt es eine ganz, ganz einfache Lösung dafür. Du hast das dann auch ausprobiert.
Also ich habe im Prinzip wirklich dann mehr Salz in meine Ernährung aufgenommen. Also, das war wirklich die Lösung dafür. Und teilweise natürlich dann auch ins Essen vernünftiges Salz, also nicht dieses, ich sag mal,
Ja.
Industriesalz, weil das ist, glaube ich, irgendwie Natriumchlorid, ist, glaube ich, nicht das gleiche wie vernünftige Salze, aber wie auch immer. Aber auch einfach ins Wasser mal ein bisschen Salz reingemacht, ja.
Ja, es gibt ja, Finney und Wolleck empfehlen ja, dass man zum Beispiel in der Früh gleich ein Glas Brühe zum Beispiel trinkt. Das
Ja.
wäre natürlich selbstgemacht, am
Ja,
besten.
genau. Das habe ich auch gemacht, aber das war aber am Anfang war das noch nicht mein Trick. Am Anfang war wirklich einfach nur Salz zu nehmen.
Ja, genau. Und das, oder man kann auch in der einfach Salz, mehr salzen, beziehungsweise ein Glas Wasser und ein bisschen Salz dazugeben. Beim Salz sollte man halt darauf achten, dass es möglichst ein so naturbelassenes wie möglich ist.
Ja.
Also es gibt ja diese, die meisten Salze, die man so im Supermarkt bekommt, dann kann man drauf, hinten steht dann drauf, dass eine Rieselhilfe
Ja,
dabei
genau.
ist.
Ja.
Das ist eben praktisch eine Substanz, die verhindert, dass die Sache, dass das zusammenklebt, weil Salz bindet ja Feuchtigkeit. Das heißt, wann erkenne ich jetzt ein gutes Salz, dass es eben ein bisschen klebrig ist, vielleicht auch gar nicht ganz weiß. Und am besten ist, man nimmt eigentlich natürliches Meersalz,
Ja.
beziehungsweise kann man auch Steinsalz
Ja.
verwenden, also das rosarote.
Ich hab jetzt die Probleme schon lange nicht mehr, weil ich, also seit Jahren nicht mehr, weil ich zum einen ja sowieso, wir essen sowieso immer Bone Broth jede Woche.
Genau.
Und das andere ist, dass ich morgens auch schon seit Ewigkeiten, mein erstes Glas Wasser ist immer mit ein bisschen Meersalz mit drin
Ja.
gemischt, das trinke ich. Und zum anderen achte ich halt auch einfach drauf, dass ich zu den Mahlzeiten auch immer ein bisschen Salz, also dass ich halt auch vernünftig salze und so. Und
Es ist ja die
früher.
Sache, sobald man verarbeitete Lebensmittel weglässt, die sind ja oft, da ist ja oft sehr viel Salz
Ja.
und Zucker drinnen.
Ja.
Das ist immer in so einer Balance, also ich brauche immer Salz und Zucker zusammen. Und in dem Moment, wo ich diese Lebensmittel weglasse, habe ich eher weniger Salz in meiner
Ja.
Ernährung, wenn ich so auf echte
Ja.
Lebensmittel setze. Und deswegen kann man da auch wieder mehr extra Salz natürlich dazugeben.
Ja. Und
Ja.
da wir jetzt schon beim Thema sind, versteckte, also überhaupt Zucker und versteckte Zucker und das ist auch einer der Fehler, den man machen kann in der Low Carb High Fat Ernährung, dass man sich gar nicht dessen bewusst ist, dass man eigentlich gar kein Low Carb Essen zu sich nimmt, sondern dass es in Wirklichkeit High Carb ist, weil da im Prinzip Zucker drin versteckt ist, was im einfachsten Fall sogar schon sein kann, dass man gar nicht weiß, dass Kohlenhydrate im Endeffekt auch zu Glucose
Ja.
werden, also zum entweder übers Blut oder über die Leber, also Fructose dann verstoffwechselt werden. Und wenn man das schon nicht weiß, beispielsweise immer nur auf den Zucker schaut, kann das schon mal der erste Fehler sein. Zum anderen, wo gibt es noch versteckte Zucker? Ja gut, viele wissen das halt auch gar nicht, dass so ein Brot eigentlich eine
Ja, und
Zuckerbombe
es gibt
ist.
so verschiedene Namen auch für Zucker.
Genau, das ist das nächste,
Ja,
ja.
also
Ja.
es kann Glucose, Fructose
Ja.
verstehen.
HFCS, ja.
Es kann stehen
Irgendwie Sirup oder
Stärke,
so.
Sirup,
Ja.
ja,
Ja, genau, diese. Ja,
Glucose.
genau.
Es gibt so viele Worte, und hinter denen sich Zucker verstecken kann. Und
Ja.
eben, wie du sagst, dass ja auf den Nährwertangaben steht immer Kohlenhydrate und Zucker extra angegeben, als wären das
Ja.
zwei verschiedene Dinge,
Ja,
weil
genau.
es ist ein und dasselbe.
Ja.
Also ich muss immer den Wert nehmen, der hinter den Kohlenhydraten steht.
Ja, genau. Und das
Genau.
andere ist, andere mit den Kohlenhydraten, dass halt den Leuten auch bewusst sein muss, dass die ja teilweise anders verstoffwechselt werden. Wenn es jetzt beispielsweise Fructose, der Fruchtzucker ist, der besteht ja zu 50% aus Glucose und der andere Teil ist dann der, nee, Entschuldigung, der Einfachzucker besteht zu 50%, aber der Fruchtzucker wird ja dann dementsprechend in der Leber verstoffwechselt.
Genau.
Und was natürlich auch, wenn zu viel davon kommt, weil die Leber hat ja auch nur einen gewissen Speicher, wenn der überfüllt ist, dann kann auch so eine Leberfettansetzung das zum Beispiel zu der nicht alkoholischen Fettleber führen. Zum anderen, Nicht-Fructose erhöht den Insulinspiegel im Blut, also den Blutzuckerspiegel dementsprechend. und kann über zum einen als Fett am Ende eingelagert werden, zum anderen aber auch über Training abtrainiert werden. So, ich glaube, es hat gar keiner verstanden gerade.
Noch einmal.
Ja, also ja, weil wir ja von den verschiedenen Namen gesprochen
haben. Ja, ja, natürlich.
Genau, und da kann ja zum Beispiel draufstehen, bei Diabetikern ist das ja oft so, Diabetiker-Lebensmittel, da steht drauf, für Diabetiker geeignet, da ist ja gesunder Fruchtzucker drin. Und da wird nur gesagt, dass es dafür geeignet wäre, weil es ja jetzt nicht, der Fruchtzucker jetzt nicht den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, weil der wird ja über die Leber verstoffwechselt, belastet aber natürlich die Leber, und wenn die Speicher der Leber überfüllt sind, wird er auch zu Fett, aber dann zu so einer genannten nicht-alkoholischen Fettleber. Das sieht man bei vielen Kindern heutzutage, dass die, wenn die Süßgetränke trinken, was sehr viel Fructose enthält, dass die eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Die ist gar nicht zu unterscheiden von einer Leber eines Alkoholikers.
Ja, genau.
Und zum anderen gibt es ja dann Zucker, der wirklich verstoffwechselt wird, also als Energiequelle verwendet werden kann, in die Muskulatur kommt, dort auch wieder abtrainiert werden kann, aber wenn man Pech hat, natürlich auch in den Fettspeichern am Ende landet. Ne?
Ja.
War das vielleicht ein bisschen jetzt verständlicher, was ich jetzt gesagt habe?
Es ist einfach den Leuten nicht bewusst oder wenigsten bewusst, dass es so viel unterschiedliche, nicht nur, also, ja, dass es so viel unterschiedliche Kohlenhydrate gibt.
Ja, genau, da wollte ich hinaus.
Ihre Art unterscheiden, wie sie verstoffwechselt werden und wie sie auf den Organismus wirken.
Ja.
Zu dieser Diabetiker-Sache, soweit ich weiß, darf man ja jetzt
nicht mehr, ne?
Ja, glaube ich.
Darf man nicht mehr.
Dass man Lebensmittel nicht mehr extra als Diabetiker geeignet, ausgeführt, ausgezeichnet werden, nur weil sie Fructose statt Sucrose enthalten, ja. Weil eben, wie du eben eher erklärt hast, die Fructose über die Leber verstoffwechselt wird und dort ein Teil wird auch zu Glucose, aber der größte Fett in dem Falle dann meistens in der Leber auch eingelagert und dann führt dann zu dieser nicht-alkoholischen Fettleber.
Ja. Und in LCHF steckt ja auch noch Fett drin und da muss man auch aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, ich esse jetzt die ganzen fettigen Pommes aus der Fastfood-Kette, denn da steckt gleich beides drin, zum einen viel Kohlenhydrate in Form von Stärke und zum anderen schlechte Fette, irgendwelche Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl oder Rapsöl, was ist da alles so Tolles gibt auf dem Markt. Ne? Und darauf muss man ja auch achten.
Ja, wir wollen ja viele, vor allem gesättigte Fette und einfach ungesättigte Fette haben. Und von den mehrfach ungesättigten sind ja diese bekannten Omega-Fettsäuren. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche. Ja,
genau.
Omega-3, Omega-6, Omega-9, Omega-7. Aber die wichtigsten oder die bekanntesten sind sicher Omega-3 und Omega-6. Während die wenigsten wissen, dass nur die Omega-3-Fettsäuren die entzündungshemmenden sind und die Omega-6-Fettsäuren die entzündungsfördernden. Und da ist halt so, dass mit Pflanzenölen es ganz, ganz schnell zu einer viel zu hohen Aufnahme an den Omega-6-Fettsäuren kommt und die dann zu einem allgemeinen Entzündungsprozess im Körper beitragen können.
Wobei auch klar sein muss für den Zuschauer, dass es jetzt nicht per se schlecht ist. Also es gibt ja ein gesundes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis und man will ja auch Entzündungen im Körper haben, in dem Sinne, dass der Körper überhaupt, wenn irgendwas nicht stimmt, mit einer Entzündung reagiert, damit gewisse Funktionalitäten im Körper dann aktiviert werden und damit man selber als Mensch auch merkt, oh, da stimmt irgendwas nicht mit mir. Nur was man nicht will, ist einen dauerhaften entzündungsfördernden Zustand haben.
Entzündung ist natürlich was Normales und muss auch sein, aber Entzündung sollte halt nur lokal meistens stattfinden und auch nur zeitlich begrenzt, und was ich da halt habe, ist dann eine Entzündung, die praktisch systemisch, also im ganzen Körper stattfindet, beziehungsweise auch chronisch, das heißt über einen langen Zeitraum, und das ist das Problem.
Ja.
Und die Sache ist die, dass dieses Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 wäre idealerweise 1:1, was es eh nicht erreichbar ist meistens in unserer Welt, aber es ist halt so, dass dass wir sehr leicht Omega-6-Fettsäuren aufnehmen. Also es ist kein Mangel daran. Mhm. Und deswegen muss man sich nicht darauf fokussieren, Omega-6 zu sich zu nehmen, sondern man sollte, wenn man die bewusst reduziert und bewusst Omega-3-Fettsäuren erhöht, dann schafft man ein recht gutes Verhältnis.
Genau. Und aus welchen Lebensmitteln, und das können wir ja unter die Shownotes ein bisschen schreiben, welche Öle interessant sind und so. Das ist ja eh recht übersichtlich, das ist recht einfach. Zum anderen, was halt auch noch, worauf man achten sollte, ist natürlich die moderate Proteinaufnahme.
Genau.
Und was auch wichtig ist, viel Gemüse essen.
Jawohl.
Hauptsächlich Gemüse auch als Kohlenhydratquelle zu verwenden. Genau, das wird halt auch oft falsch gemacht. Ne?
Dann nicht so viel, so ich nenne es immer ganz gern Frankenfood.
Ja, so nenne ich die auch, genau, ich liebe den Begriff. Die Amerikaner haben echt tolle Begriffe teilweise, das ist super. Ja.
Das beschreibt einfach wirklich.
Das Franken kommt von Frankenstein und Frankenstein sagt ja jedem was.
Frankenstein essen sozusagen. Also einfach Dinge, die so konstruiert sind. Ja? Und da ist das dann auch schon egal, ob das ein Low Carb, weiß nicht, Proteinriegel ist, aber wenn da halt lauter Mist drinnen ist und Sojaprotein und Maltodextrin und Sucralose als Süßstoff und was der Teufel, was da noch alles drinnen ist. Nur weil es Low Carb ist, heißt es nicht, dass es deswegen ein gutes Lebensmittel ist. Ja. Also da muss man einfach vorsichtig sein und es ist so dieser ähnliche Trend, wie man halt bei diesen ganzen glutenfrei Sachen sieht. Ja. Nur weil der Muffin glutenfrei ist, heißt das jetzt nicht, dass das jetzt ein Gesundheitsessen ist. Dann ist halt Reisstärke, Tapioca-Stärke, Maisstärke, Kartoffelstärke oder sonst ein anderer Zucker drin. Ja. Aber das ist halt die Gefahr und da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Das ist, glaube ich, da übertreiben es dann die Leute vielleicht auch.
Genau. Gut, okay, ja, dann sind wir im Prinzip auch schon mit allen Punkten durch. Ich kann ja noch mal ganz kurz zusammenfassen.
Vielleicht sagst du noch mal so ein bisschen wollen wir noch mal die Grundregeln oder die Grundsachen noch mal strukturiert zusammenfassen.
Ja, genau. Also zum einen mit dem Carb-Kater rechnen ist ganz wichtig, also der Entzug. Zum anderen genug Salz in der Ernährung mit aufnehmen, damit man dem sogenannten Atkins-Flu oder Keto-Flu im Prinzip nicht begegnen muss. Dann auf versteckte Zucker achten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und wenn viel Gemüse essen.
Ja, und wenn es halt doch nicht klappen sollte mit dem Gewichtsverlust oder dann würde ich sagen, als erstes im Zweifel mal nachrechnen und wirklich Kohlenhydrat doch einmal zählen. Und dann sind vielleicht doch zu viele Kohlenhydrate
zu viel Protein
und oder zu wenig Fett.
Genau. Und die richtige Art von Fett wählen, das ist wichtig, aus vernünftigen Quellen. Und zu guter Letzt sage ich immer, esst mehr Gemüse und Frankenfood oder auch Fake Food vermeiden.
Genau.
Ja.
Und auch nicht jeden Tag einen Low-Carb-Kuchen backen.
Genau. Ja. Ja, wunderbar. Dann, was hat dich denn sonst noch die letzten Wochen bewegt? Hast du was Interessantes zu erzählen?
Ich habe intensiveren Kontakt auch mit der Nadja von Foodlinks. Das ist ein Beratungs-Startup. Die bieten an Online-Beratung, Ernährungsberatung, Ernährungscoaching. Sehr, sehr nettes Konzept. Und ich bin jetzt ein Teil des Beratungsteams und unterstütze da die Nadja mit ihren Foodlinks. Ich schreibe auch sehr viel Artikel für das Foodlinks Magazin. Und wir werden jetzt auch gemeinsam ein Webinar bald anbieten. Das wird ein wahrscheinlich vierteiliges Webinar sein, wo ich über Grundlagen Paleoernährung und wirklich ein bisschen ins Detail gehen werde.
Klingt sehr gut. Ja, ich kenne Nadja ja auch und so, ich mag sie total gerne Wir haben auch öfter mal Kontakt miteinander und sie war ja auch schon mal in meinem Paleo-Szene-Interview und zum anderen durfte ich Foodlinks auch mal testen und ich finde das wirklich eine sehr spannende und sehr, sehr gute Sache. Die hätte mir damals wirklich eventuell sehr viel weiterhelfen können, wenn ich diesen Dienst in Anspruch hätte nehmen können. Ja.
Ja.
Genau. Wenn Hast wir jetzt gerade da sind bei ja. Hilfe, ich biete jetzt meine Hilfe ja im Prinzip zum einen über meinen Blog an und zum anderen ja über die Bücher, die ich veröffentlicht habe. Und gerade zu dem Abnehmen mit Paleo-Buch habe ich jetzt wieder einen netten Leser-E-Mail bekommen. Und da will ich nur mal ganz kurz sagen, worum es da ging. Also die nette Dame, die hat bis heute schon bereits 32 Kilogramm abgenommen und ist mit meinem Buch jetzt zur Hälfte durch. Hat natürlich nicht die 32 Kilogramm in der kurzen Zeit mit meinem Buch jetzt hinbekommen, aber meinte, dass sie mir unbedingt schreiben wollte, dass das erste Buch ist, das ihr wirklich weiterhilft und wo sie jetzt anfängt, ernsthaft Verständnis aufzubauen für das, warum sie übergewichtig war, auch eine Erklärung dafür zu haben, warum das eventuell sinnvoll ist, die Ernährung auf eine gewisse Art und Weise, einen Lebensstil umzustellen. Und zum anderen glaubt sie, dass sie jetzt damit die Chance hat, die nächsten 40 Kilo wirklich auch beschreiten zu können. Ja, und das hat mich wirklich total stolz gemacht und mich gefreut. Und ich habe natürlich auch ganz freundlich zurückgeschrieben. Sie hatte noch so ein paar andere Fragen an mich, dass ich ihr ein bisschen was von meinen Erfahrungen noch berichten konnte. Ja, und das macht mich wirklich auch einfach glücklich. Und das kennst du ja auch, du bekommst ja auch öfter mal positives Feedback. Es ist zwar wenig, aber es ist alles, was größer Null ist, ist immer sehr schön in dem Bereich, weil positive Sachen sind wirklich, sind heutzutage rar und deswegen genieße ich das halt besonders.
Ja, aber da darf man auch stolz drauf sein und das darf man auch genießen, denke ich, weil, also das, einerseits ist es ja, das, warum wir das auch machen, das ist ja nicht, weil wir uns so gerne reden hören oder schreiben sehen oder aus Selbstbeweihräucherungsgründen.
Genau, das ist ganz wichtig, ja.
Weil wir ja den Wunsch haben, anderen Menschen damit zu helfen.
Ja.
Ja. Und wenn dann die Anonymität des Internets ein bisschen aufgelöst wird und man einfach da Menschen mit Namen hat, die einen echt persönlich schreiben, das freut halt irrsinnig.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, und da merkt man halt, das ist echt schön, wenn man, ich sag mal, Werte schafft für Menschen und dann auch sieht, dass man halt was verändert hat, ne, und auch was verändern kann vor allem. Dann hat sich das wirklich gelohnt. Und ja, und es ist auch, die Welt heute ist auch richtig toll, dass man die Chance hat, solche Dinge zu tun, auch Bücher zu veröffentlichen, eigene Blogs zu haben, so einen Podcast wie diesen hier durchführen zu können, finde ich wirklich super. Also das ist eine wirklich tolle Entwicklung. Und da bin ich froh, dass wir nicht mehr in der Steinzeit sind.
Ja, ich auch. Aus anderen Gründen auch noch.
Ja, das ist einer. Okay, ja, wunderbar. Dann sind wir auch durch für heute mit unserem Podcast zum Thema Low Carb High Fat, häufigsten Fehler. Und ich bedanke mich bei dir, Julia.
Bei dir auch. Ich hoffe, es war auch für unsere Zuschauer und Zuhörer wieder was dabei.
Ja, hoffe ich auch. Und ja, lieber Zuschauer, wenn du das gut findest, was wir machen und du mehr davon sehen willst, dann denk daran, uns zu subscriben, uns ein Like zu geben auf allen Kanälen, die du da hast. Und zu guter Letzt natürlich gerne mit Vorschlägen und Ideen an uns heranzutreten.
Genau. Und vielleicht ein Feedback hinterlassen.
Genau. Ist ganz wichtig. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.